Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haaskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute soll es um Online-Shopping, um Online-Einkaufen gehen. Nicht nur, weil Weihnachten vor der Tür steht, sondern weil Geschenke, andere Sachen online kaufen ja etwas ist, was in unserem täglichen Leben eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Wir wollen darüber sprechen, was eigentlich passiert, wenn das Geschenk mal nicht ankommt, wenn es nicht gefällt, wenn es kaputt ist, welche Unterschiede es gibt, ob ich im Laden oder online einkaufe. Dazu ist mein Kollege Oliver Butler hier. Er ist Abteilungsleiter für Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale. Hallo Oliver, schön, dass du da bist.
Hallo Niklas. Ja, es freut mich, dass wir heute so ein bisschen das Thema Kauf, Online-Kauf beleuchten können. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit haben wir natürlich verstärkt Anfragen, auch gerade im neuen Jahr, wenn dann beim Kauf irgendetwas schiefgegangen ist. Und da gibt es doch einige Probleme beim Thema Bestellung, beim Umtausch oder aber auch bei der Reklamation. Und ja, es ist ja doch immer so, dass manchmal auch irgendetwas bei der Bestellung nicht passt oder einfach verspätet kommt.
Gehen wir das doch mal einfach so Schritt für Schritt durch. Ne? Wie immer hier bei uns am Anfang die grundsätzliche Frage, wann kommt denn eigentlich beim Einkaufen generell oder speziell auch beim Online-Einkauf der Kaufvertrag zustande?
Ein Kaufvertrag kommt immer dann zustande, wenn sich der Käufer und der Verkäufer einig sind über die Ware und den Preis. Das kann natürlich persönlich im Geschäft sein. Telefonisch kann so ein Vertrag zustande kommen, aber auch online. Online ist allerdings der Vertrag dann immer noch nicht sofort in dem Zeitpunkt abgeschlossen, wenn ich als Kunde hier die Bestellung abgesendet habe, sondern erst, wenn eine Bestellbestätigung auch erfolgt und der Vertrag letztendlich durch den Anbieter bestätigt wird. Ich bekomme zwar sofort eine Eingangsbestätigung meines Bestellwunsches, dass meine Bestell-E-Mail eingegangen ist, allerdings ist das noch kein Vertrag. Das ist dann tatsächlich erst geschehen, wenn der Anbieter hier mich auch informiert, dass er den Vertrag mit mir schließen will. Hintergrund ist eigentlich ganz einfach, wenn jetzt gerade in der Weihnachtszeit hunderte von Menschen gleichzeitig hier wieder die beliebteste Spielebox bestellen wollen, dann muss natürlich der Händler auch die Möglichkeit haben, ich sage jetzt mal online zumindest in sein Warenlager zu gehen, um zu schauen, ob er überhaupt alle Bestellungen bedienen kann. Und insofern kann auch nicht mit dem Klick auf diesen Bestellbutton sofort ein Vertrag geschlossen werden. Sonst würde sich ja der Händler auch schadensersatzpflichtig machen, wenn er nicht alle Verträge erfüllen kann.
Okay, das heißt, wenn er das festgestellt hat und geguckt hat, dann kriege ich diese Bestellbestätigungs-E-Mail und dann ist der Vertrag zustande gekommen. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte das und er sagt, ich kann es dir auch geben zu dem Preis quasi.
Genau, also ich sage, ich möchte das, dann bekomme ich erstmal eine Bestätigung, dass mein Bestellwunsch quasi eingegangen ist und dann im Nachgang gibt es noch eine zweite E-Mail über den Vertragsschluss, meistens verbunden mit der Rechnung und vielleicht auch schon Lieferdatum beziehungsweise dem Hinweis, dass ich über irgendeinen Tracking-Code auch die Bestellung weiterverfolgen kann. Also es gibt immer zwei E-Mails, das ist gesetzlich verpflichtend.
Dann gibt es ja noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ne? Also das sogenannte Kleingedruckte. Das gehört dann immer irgendwie automatisch mit dazu oder wie verhält sich es damit?
Das hätten natürlich die Anbieter immer ganz gerne. Es gehört nicht immer dazu, sondern allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn der Anbieter beim Kauf deutlich zum einen auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen hingewiesen hat, die für mich als Kunden auch beim Vertragsschluss einsehbar sind und was auch ganz wichtig ist, sie müssen natürlich verständlich sein und ich muss dem dann am Ende auch zustimmen. Und solche unverständlichen und völlig überraschenden Klauseln, die sind einfach unwirksam. Dann gilt einfach automatisch die gesetzliche Regelung.
Okay, hast du mal ein Beispiel vielleicht dafür, wie das dann eben sein kann, wenn es unverständlich überraschend ist oder wenn da irgendwelche Regelungen vorkommen, die dann doch nicht gelten sollten, dürften?
Überraschend wäre beispielsweise eine Klausel, wenn ich in einem Online-Shop einkaufe und dann in den AGB völlig überraschend irgendwo versteckt weitere Zusatzkosten finde oder Einschränkungen. Ebenso ist es unzulässig, wenn irgendwo per Häkchen irgendwas voreingestellt ist. Wir finden das manchmal Zusatzversicherung bei Elektronikprodukten oder im Reisebereich auch, dass dann hier vielleicht eine Zusatzversicherung schon bereits vorab angemarkert oder angehakt ist. Das ist unzulässig und solche voreingestellten Häkchen, das dürfte eigentlich nicht vorkommen.
Okay, das kriegen wir, glaube ich, auch immer wieder mit, ne, dass in allgemeinen Geschäftsbedingungen, also man kann sich immer darauf berufen, aber es darf nicht alles da irgendwie dann, ich sag mal, am Ende noch untergeschoben oder untergejubelt werden. Da gibt es auch klare Regelungen dafür, ne?
Ja, also es muss klar verständlich sein, was für Spielregeln, welche Verkaufsbedingungen gelten. Und sobald ich mich damit einverstanden erkläre, dann gelten die erstmal. Natürlich gibt es auch hier einen gewissen Rahmen. Es darf hier nicht völlig überzogen irgendwas in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, ich sag mal, verbraucherunfreundlich reingepackt sein. Das wäre unzulässig.
Okay. Wenn dann dieser Vertrag zustande gekommen ist, dann geht es ja irgendwann auch ans Bezahlen. Da gibt es ja verschiedene Online-Bezahlmethoden. Fallen dafür noch extra Kosten an?
Für gängige bargeldlose Bezahlmethoden, so Klassiker wie die Überweisung, Lastschriftverfahren oder das Bezahlen mit Kreditkarte, dürfen keine Kosten anfallen. Die sind gebührenfrei. Das ist gesetzlich geregelt. Anders sieht es dann allerdings damit aus, wenn ich nicht gängige Bezahlmethoden wähle, wie eine nicht ganz so bekannte Kreditkarte. Dafür dürften dann Sondergebühren anfallen. Sondergebühren jetzt für Online-Bezahlmethoden und damit wird ja relativ häufig mittlerweile bezahlt. Also das ist theoretisch, das ist juristisch mittlerweile ausgeurteilt, sogar zulässig, hier Sondergebühren zu verlangen. Allerdings ist es so, dass die Zahlungsdienstleister hier Verträge mit allen Anbietern geschlossen haben, dass diese Anbieter solche Zusatzgebühren gar nicht weitergeben dürfen. Also für mich als Kunden dürften keine Zusatzkosten für Online-Bezahldienste anfallen.
Okay, das ist ein guter Punkt, darauf vielleicht auch nochmal zu achten, dass da nicht irgendwelche Kosten abgewälzt werden. Wenn ich jetzt ein Geschenk online kaufe, ne, weil das eben praktisch oder bequem ist und ich merke dann beim Auspacken, nee, das ist, glaube ich, doch nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe, was ich verschenken möchte. Was für Möglichkeiten habe ich da, was kann ich da tun?
Also wenn ich das Geschenk relativ kurzfristig gekauft habe, dann greift das gesetzliche Widerrufsrecht. Im Onlinehandel habe ich ja die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen, einen Vertrag innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen. Und die Frist beginnt dann, sobald die Ware angekommen ist. Voraussetzung ist allerdings dafür, dass mich der Händler hier ordnungsgemäß über das sogenannte Widerrufsrecht auch informiert hat. Und hat er das nicht gemacht oder mich fehlerhaft informiert, dann habe ich sogar ein Jahr und 14 Tage Zeit, den Vertrag zu widerrufen.
Vielleicht können wir das mal so ein bisschen konkretisieren. Also wie läuft das denn dann genau in der Praxis ab mit dem Widerrufsrecht?
Es läuft in der Praxis so ab, du hast eine Bestellung gemacht, beispielsweise einen Pulli gekauft und dir gefällt dieser Pulli nicht oder er passt einfach nicht, dann musst du gegenüber dem Händler das unmissverständlich mitteilen. Also du musst widerrufen, du musst dem Anbieter zurufen, quasi, dass du an diesem Kaufvertrag nicht festhalten möchtest. Nur zurückschicken, das reicht nicht. Es lassen einige Händler zu. Allerdings musst du offiziell gegenüber dem Händler erklären, dass du diesen Kauf widerrufst. Das geht dann entweder online per E-Mail, man könnte anrufen, allerdings hast du dann natürlich keinen Nachweis, wenn es zum Streit kommt, dass du widerrufen hättest. Oder man geht in die Kunden-App hinein und erklärt dann den Widerruf. Man kann das völlig formlos machen. Man kann natürlich dieses Musterwiderrufsformular, was die Händler einem mitschicken, das nehmen. Aber du kannst natürlich in deinen eigenen Worten einfach mitteilen, dass du ein Produkt oder alle nicht mehr haben möchtest. Manche Händler machen es relativ unkompliziert, indem sie eigentlich ein Retouren-Label gleich mitschicken bei der Lieferung. Und dann muss man nur noch ein Mini-Formular dort von dem Anbieter ausfüllen, dass man von 3 Produkten beispielsweise 2 nicht haben möchte. Man muss oftmals auch gar keine Gründe hier nochmal in das Label schreiben. Es ist ja gesetzlich auch nicht vorgeschrieben, dass du überhaupt mitteilst, warum und wieso du etwas nicht möchtest. Viele Händler möchten es einfach haben, um es ein bisschen besser einschätzen zu können. Aber wie gesagt, du musst überhaupt gar keine Gründe eingeben, warum du dieses Produkt nicht haben willst.
Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt, also dass wir das gesetzliche Widerrufsrecht von 14 Tagen haben, aber einige Händler da schon in so Prozesse automatisieren und vielleicht auch sogar statt 14 Tage 4 Wochen, die nennen es dann Umtauschrecht oder Rückgaberecht gewähren. Das geht damit unter über diese gesetzliche Regelung hinaus, ja?
Genau, also die gesetzliche Regelung besagt einfach, 14 Tage muss mir der Händler gewähren. Aber gerade jetzt in der Weihnachtszeit sehen wir, sowohl der Online- als auch der stationäre Handel sind da relativ kulant und geben durchaus längere Zeiten von 4 Wochen, von 8 Wochen. Ich habe sogar gesehen, schon 120 Tage. Also da hat man die Möglichkeit, wenn man jetzt so einen Weihnachtseinkauf getätigt hat, hier teilweise auch länger eine Ware zurückzugeben.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, da vorm Kauf darauf zu achten, ne? Soll Leute geben, die Geschenke auch mit mehr Vorlauf bestellen, und dann ist das Widerrufsrecht vielleicht dann in dem Moment, wo ich schenke, an Weihnachten, am Geburtstag, schon vorbei. Und dann wäre es, glaube ich, gut, das so ein bisschen zu timen oder eben zu gucken, welche Fristen hat der Händler da noch vorgesehen. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, aber nochmal gerade dazu, wenn ich gar nicht über mein Widerrufsrecht informiert wurde, also ne, da muss ja bei der Bestellbestätigung irgendwann mal gesagt werden, du hast ein Widerrufsrecht. Wenn das nicht passiert, dann verlängert sich das.
Also wenn mich der Händler gar nicht oder falsch informiert, dann verlängert sich das Widerrufsrecht um 1 Jahr, sodass ich am Ende 1 Jahr und 14 Tage Zeit habe.
Okay, dann hätten wir noch die Frage, die sich da auch mal wieder stellt, wer muss denn, wenn ich widerrufe, die Rücksendekosten tragen? Muss ich die übernehmen oder übernimmt die auch der Händler, der Versender?
Wenn ich als Käufer den Widerruf erkläre, dann müssen beide Seiten das, was sie bekommen haben, auch wieder zurückgeben. Also der Händler muss auf der einen Seite den Kaufpreis, den er erhalten hat, und die Hinsendekosten, die ich ja möglicherweise bezahlt habe, die muss er mir dann zurückerstatten. Die Rücksendekosten trage ich in der Regel dann aber allerdings als Käufer selber. Es sei denn, der Händler übernimmt die Rücksendekosten freiwillig beziehungsweise hat nicht darüber informiert im Vorfeld, wie es mit den Rücksendekosten aussieht. Auch in diesem Falle müsste dann der Händler die Rücksendekosten tragen.
Okay, da haben wir wieder den Unterschied zwischen der gesetzlichen Regelung, ne, wo ich die beim Widerruf die Kosten zu zahlen habe, aber eben dieser Kulanz oder den ja, Retourenschein, die schon beigelegt sind, wo das dann häufig der Händler auch übernimmt einfach.
Gut, das machen viele Händler, das ist richtig. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, viele Händler informieren auch nicht richtig über die Rücksendekosten oder wie es sich da verhält. Und dann ist er gesetzlich ja wieder verpflichtet, auch die Rücksendekosten zu tragen.
Ja, das mit den Rücksendekosten ist ja dann vor allen Dingen vielleicht auch ein Problem, wenn ich etwas bestellt habe und die Ware kommt dann beispielsweise aus China. Dann muss ich das nach China zurückschicken und habe dann bei einem Widerruf die Kosten dafür auch zu tragen, nehme ich mal an, ja?
Das ist auf der einen Seite richtig. Wir müssen aber vorweg schon mal sagen, wir haben jetzt im Moment ein riesiges Problem damit, dass wir vermeintliche Online-Shops haben, die aus Deutschland oder der Europäischen Union kommen. Da wird eigentlich schon darüber getäuscht, wo kommt die Ware her, und ich habe gar nicht das Hamburger oder Berliner Qualitätslabel, sondern da verbirgt sich ein bisschen das Dropshipping-Prinzip dahinter. Ich habe Ware, die aus China direkt nach Deutschland geliefert wird, aber hier dann die Problematik tatsächlich, wenn ich den Widerruf erkläre, dass ich auf eigene Kosten nochmal Zoll oder Portogebühren berappen müsste. Das kann ich allerdings umgehen, weil was wir in der Beratung feststellen, dass die meisten China-Versandshops, die hier da tätig sind in diesem Bereich, die täuschen ja nicht nur über diese Internetseite, sondern die verschicken ja meistens auch Schrottware. Also dann ist der Kaschmirpulli tatsächlich Synthetik oder die Schuhe sind 3 Nummern zu klein. Und dann sind wir eigentlich im Bereich der Gewährleistung. Und Gewährleistung bedeutet ja, dass der Händler für die Mangelfreiheit der Ware einstehen muss. Und zu kleine oder schlechte Pullis sind natürlich ein Qualitätsmerkmal. Und dann könnte ich über den Punkt der Gewährleistung gehen. Warum über die Gewährleistung? Das bietet mir insofern den Vorteil, wenn ich im Rahmen der Gewährleistung den Kaufvertrag wandeln möchte oder ein neues Produkt haben möchte, was der Qualität entspricht, muss der Händler bei sehr hohen Kosten für die Rücksendung diese mir vorab erst einmal überweisen. Und insofern ist es da taktisch klüger, dass ich sage, ich möchte die Gewährleistungsrechte wahrnehmen und verlange dann Transportkostenvorschuss von dem Anbieter. Das gewährt ja meistens nicht und reagiert nicht mehr. Aber wichtig ist, ich habe das dokumentiert. Und wenn ich mit einem Zahlungsdienstleister bezahlt habe oder per Kreditkarte, bei der Kreditkarte heißt es Chargeback-Verfahren, beim Online-Bezahldienst ist es im Endeffekt ein Käuferschutzprogramm, was ich dann möglicherweise ziehen kann, weil ich hier nachweisen kann, dass ich meine Rechte durchsetzen möchte. Ich habe alles Wichtige getan, ich habe ihn aufgefordert, aber der Händler reagiert jetzt nicht mehr und aus dem Grund kann ich im Endeffekt die Ware auch nicht zurückschicken.
Okay, das ist eine gute Überleitung zu dem Thema, wenn wir gesagt haben, widerrufen, das kann ich 14 Tage immer machen, aber wir müssen unterscheiden oder wollen unterscheiden eben, wenn ich etwas bekomme, das ist fehlerhaft, eben Schuhe, falsche Größe, anders als angegeben, oder es geht etwas kaputt oder es funktioniert nicht, dann muss ich nicht widerrufen, sondern dann bin ich im Bereich der Gewährleistung. Kannst du das nochmal erläutern?
Wenn eine Ware defekt ist, haben wir das gesetzliche Instrument der Gewährleistung. Und das bedeutet, der Händler muss für Mängel von diesem Produkt einstehen. Und zeigt sich dieser Mangel innerhalb von 24 Monaten, dann muss er im Endeffekt hier für Nachbesserung sorgen, was soweit dann führt, dass ich möglicherweise das Geld zurückbekomme, das repariert wird oder ich hier den Kaufpreis mindern kann. Und wir haben hier so ein zweistufiges System. Tritt der Mangel in den ersten 12 Monaten nach Kauf auf, dann geht man davon aus, dass dieses Produkt von Haus aus immer mangelhaft war. Und da muss ich dann als Kunde auch im Endeffekt nichts großartig mehr dazu nachweisen. Nach diesen 12 Monaten verlangt der Gesetzgeber von mir, dass ich hier ein bisschen mehr Nachweispflichten habe. Also ich muss jetzt nicht ein Gutachten erstellen lassen oder ähnliches, aber ich muss zumindest schlüssig erklären können, warum dieses Produkt irgendeinen Mangel haben soll. Ein Klassiker ist immer ein Smartphone. Wenn ich da natürlich ein gesprungenes Display habe oder Wasser im Gerät ist, dann kann ich nicht sagen, der Mangel ist schon vorher gewesen, warum es jetzt nicht mehr funktioniert. Aber wenn ich äußerlich gar keinen Schaden habe, kein Display gesprungen ist oder auch kein Wassereinlauf im Display zu sehen ist, dann muss man in diesem Falle auch davon ausgehen, dass der Anbieter hier im Endeffekt ein mangelhaftes Gerät verschickt hat.
Wie sieht das in der Praxis so aus? Haben wir da Erfahrungswerte? Läuft das reibungslos, wenn ich so einen Mangel habe und dann beispielsweise zu einem Händler gehe oder mich dann bei einem Online-Händler melde?
Leider muss man mittlerweile feststellen, dass gerade im Online-Handel viele Händler nur verkaufen möchten und einen Kundenservice ganz hinten anstellen. Da würde ich dann prinzipiell eher dazu raten, wenn ich das gleiche Produkt im stationären Handel bekommen kann, dass ich hier vielleicht bei meinem Händler des Vertrauens ums Eck einkaufe, weil der dann auch viel schneller greifbar ist, wenn ich etwas repariert oder umgetauscht haben möchte und der das dann macht. Im Onlinehandel ist es tatsächlich so, da geht es ums Rausverkaufen, um eine Marge, eine gewisse Menge, die verkauft werden soll. Allerdings beim Thema Kundenzufriedenheit hinsichtlich Gewährleistungsanforderungen, Ansprüchen, wenn die geltend gemacht werden. Also das sind die unliebsamen Kunden, das mag man immer nicht so gerne dann durchführen.
In dem Zusammenhang ist, glaube ich, nochmal wichtig, weil ich das auch schon mal mitbekommen habe im stationären Handel, dann kommt man mit einem Gewährleistungsfall, dann heißt es, ja, da ist ja noch Garantie drauf und so weiter, ne? Dass wir das nochmal unterscheiden. Also Gewährleistung ist das eine und Garantie wird mir dann auch häufig noch so angeboten. Was ist da der Unterschied? Was hat das damit auf sich?
Ja, das merken wir relativ häufig, dass Verkäufer das Wort vielleicht synonym verwenden. Allerdings, die Gewährleistung ist ein gesetzliches Instrument, was den Kunden das Recht gibt, 2 Jahre lang ein mangelfreies Produkt im Endeffekt zu haben. Und wie gesagt, tritt dann ein Mangel auf, dann kann ich per Gesetz mir meine Gewährleistungsansprüche auch durchsetzen. Auf der anderen Seite haben wir eine Garantie. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung von Hersteller oder Verkäufer. Die kann weitergehend sein. Wir sehen es manchmal beim Automobilkauf oder auch bei Waschmaschinen oder Trocknern, bei großen Produkten, dass man dann sagt, wir haben eine 5-Jahres-Garantie auf den Motor oder 100.000 Kilometer Garantie beim Fahrzeug und bis ein Auto natürlich 100.000 Kilometer erreicht hat, das ist deutlich länger als diese 2 Jahre. Also da kann auch eine Garantie weitergehen. Wie gesagt, Garantie ist eine freiwillige Zusatzleistung von Hersteller oder Händler und die läuft parallel zur gesetzlichen Gewährleistung.
Ja, vielleicht kannst du das nochmal an einem Beispiel ganz konkret darstellen, was so der Unterschied ist und welche Vor- oder auch Nachteile sich für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Kunden daraus ergeben können.
Also wenn du jetzt beispielsweise ein Elektronikprodukt kaufst, das geht schon nach einem Monat kaputt, dann kannst du natürlich hier die gesetzliche Gewährleistung ziehen und dann muss der Händler diesen Mangel innerhalb der 2-jährigen Frist ja beseitigen. Also da bist du unproblematisch in der Frist. Das ist die gesetzliche Gewährleistung. Und wenn jetzt ein Hersteller oder ein Anbieter eine längere Garantiefrist gibt, kann es natürlich dann Vorteil sein, wenn nach diesen 2 Jahren, beispielsweise nach 2,5 Jahren, geht deine Kaffeemaschine kaputt und du hast eine Herstellergarantie und der Mangel, der fällt in diese Herstellergarantie, dann bekommst du dann möglicherweise darüber dein Geld zurück oder ein Austauschgerät.
Das heißt, da kann man nochmal hinschauen dann jeweils, ob eine Garantie vorteilhafter ist als die gesetzliche Gewährleistung oder kann man das pauschal sagen, dass sie das ist?
Pauschal kann man das nicht sagen, weil viele Anbieter haben eine kürzere Garantie, weil es ja eine freiwillige Leistung ist. Also die Garantiebedingungen sind tatsächlich in den meisten Fällen geringer als die gesetzliche Gewährleistung. Allerdings können diese geringeren Rechte mir natürlich einen Vorteil bringen, wenn ich über dieser 2-Jahres-Frist hinausgegangen bin. Wenn beispielsweise ich eine 5-Jahres-Garantie habe, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, 3 Jahre lang nach der gesetzlichen Gewährleistung über die Garantie meinen Fall zumindest teilweise vielleicht gelöst zu bekommen oder ich muss nicht ganz so viel Reparaturkosten bezahlen oder bestimmte Reparaturen werden kostenfrei ausgeübt. Also da haben wir ja verschiedene Ausformungen von solchen Garantien. Also das kann zumindest nochmal vorteilhaft sein.
Vielleicht, um das jetzt auch nochmal abzugrenzen, wir haben jetzt Widerruf, Garantie, Gewährleistung besprochen. Das fällt alles irgendwie so ein bisschen unter den Oberbegriff Umtausch, ne? Also man denkt vielleicht, man kann alles einfach umtauschen, weil man das aus dem Onlinehandel so kennt. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufräumen.
Also wenn ich jetzt die Ware online gekauft habe und noch ein gesetzliches Widerrufsrecht besitze, dann kann ich natürlich, salopp gesagt, die Ware umtauschen. Im Endeffekt ist das dann im Rahmen des Widerrufs. Ansonsten bedeuten Umtauschregeln im stationären Handel im Endeffekt eine freiwillige Leistung. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit, muss man sagen, haben wir relativ weit gefasste Umtauschregeln. Da nennt der stationäre wie der Onlinehandel oft Umtausch innerhalb von 4 Wochen, 8 Wochen möglich. Das sind freiwillige Leistungen, das sind Kulanzlösungen der Händler, die es oftmals wie jetzt zur Weihnachtszeit gibt. Allerdings, und das muss man sagen, selbst wenn ich über diese Widerrufsfrist hinaus bin oder über diese Umtauschfrist, ist das Gerät mangelhaft, dann muss es gegebenenfalls ja immer umgetauscht werden, haben wir gerade gehört, wegen der gesetzlichen Gewährleistung.
Und bei dem freiwillig eingeräumten Umtausch ist es dann auch in Ordnung und findet, glaube ich, auch so statt, dass es irgendwelche Einschränkungen gibt?
Im Onlinehandel in den ersten 14 Tagen, da gibt es gar keine Einschränkungen, egal ob ich jetzt hier ein Sonderangebot habe, ob ich ein Vorjahresmodell oder irgendwas mir hier gekauft habe, das darf überhaupt nicht beschränkt werden. Das Gesetz ist da ganz eindeutig. Anders sieht es natürlich aus im stationären Handel. Der stationäre Handel, der kann natürlich Aktionsware gegebenenfalls vom Umtausch auch ausschließen. Also das ist möglich. Der Umtausch im stationären Handel ist eine freiwillige Leistung und freiwillige Leistung kann natürlich bestimmte Spielregeln haben, die zum Beispiel besagt, Umtausch nur innerhalb dieser Frist oder Umtausch nur unter den und den Bedingungen, wie beispielsweise der Originalkarton muss dabei sein. Auch kann der Händler natürlich anstelle von Bargeld dann auch nur einen Gutschein herausgeben. Also wenn das die Bedingung ist, Umtausch ist möglich, sobald ich diese 4-Wochen-Frist beispielsweise eingehalten habe, dann bekomme ich aber keine Barauszahlung, sondern nur einen Gutschein. Aber und da haben wir wieder das Aber, ist die Ware mangelhaft, dann gelten natürlich wieder die gesetzlichen Gewährleistungsrechte und die gelten immer auch bei reduzierten Artikeln oder Aktionswaren.
Okay. Und weil du gesagt hast, Widerruf ist davon zu trennen und kann nicht eingeschränkt werden, fällt mir gerade noch ein, es gibt aber Produkte oder Waren, die ich online kaufe, die ich nicht widerrufen kann. Da gibt es ein paar Ausnahmen, oder?
Ja, im Endeffekt kannst du da ein bisschen nach deinem Bauchgefühl gehen. Also Produkte, die du kaufst, könntest einen Salatkopf mittlerweile online bestellen, den nach 13 Tagen zurückgeben, ist natürlich ein bisschen hart. Ja, also das ist schwierig. Du kannst auch jetzt nicht Lotto spielen oder irgendwelche Konzerte besuchen und dann nach dem Wochenende feststellen, das Konzert, das war nicht so toll und die Lottozahlen, die 6 hast du auch nicht bekommen. Also gibst du den online gespielten Lottoschein zurück. Also alle diese Waren, die quasi eine Reise, Konzertgutscheine, Lotteriegeschäfte oder aber auch hier beispielsweise Lebensmittel, die sind vom Umtausch ausgeschlossen, auch versiegelte Ware. Also du kannst jetzt auch nicht ein Computerspiel kaufen, das am Wochenende spielen und dann feststellen, das war doch nicht so toll und dann gibt man das zurück. Oder Hygieneartikel, versteht sich glaube ich auch von selbst, wenn die ein Hygienesiegel haben, dann kann man die dann auch nicht zurückgeben.
Und wenn ich mir etwas irgendwie anfertigen lasse, bedrucken lasse oder sowas, wie ist es damit?
Wenn ich Waren habe, die auf Kundenspezifikation angefertigt werden, dann sind die auch vom Umtausch ausgeschlossen. Also wenn du jetzt ein T-Shirt in deiner Größe mit einem Sonderaufdruck bestellt hast, dann kann man die schlechter im Handel wieder bringen. Gerade zu Weihnachten beliebte Geschenke, Family-Bild irgendwo auf dem Pulli oder so weiter, ist für euch vielleicht interessant, aber für den anderen, der dann diesen Pulli im Onlineshop sehen würde, glaube ich, etwas uninteressant.
Okay, dann glaube ich, ein Problem, über das wir noch sprechen sollten, was hin und wieder vorkommt. Ich habe was online bestellt und es kommt einfach nicht. Was kann ich denn da machen?
Wichtig ist, sich da direkt an den Händler zu wenden. Der Händler muss ja überhaupt den Vertrag erst einmal erfüllen. Und erfüllt ist der Vertrag erst, wenn ich als Kunde die Ware auch bekommen habe.
Okay, aber wenn dann aber der Händler behauptet, das Paket wäre zugestellt worden und ich sage dann, nee, das ist aber gar nicht bei mir angekommen, dann müssen wir uns die Sache schon ein bisschen genauer angucken, oder?
Das Paket muss ja bei mir ankommen und hier muss der Händler dann nachweisen können, dass er auch an mich direkt zugestellt hat. Und häufig kommt, und das sehen wir immer wieder in der Beratung, dann tatsächlich heraus, dass das Paket nicht bei mir, sondern bei irgendwelchen Nachbarn zugestellt wurde. Und damit hat der Händler aber ja nicht seine Pflicht erfüllt, persönlich an den Kunden die Ware zu übergeben. Also das ist ja Vertragspflicht. Und wenn das Päckchen irgendwo zugestellt wird, dann hat er nicht erfüllt. Eine Ausnahme gibt es allerdings, wenn ich einen sogenannten Garagenvertrag geschlossen habe. Garagenvertrag bedeutet, ich habe einen anderen Ablege- oder Zustellort vereinbart. Das kommt eigentlich daher, Garage. Es kann aber natürlich der Tisch im Garten sein oder der besagte Nachbar. Aber den muss ich dann natürlich namentlich benennen. Da genügt es dann nicht, im Garagenvertrag zu schließen, bei irgendwelchen Nachbarn abzugeben. Also dann wäre er nicht erfüllt. Allerdings, und das muss man sagen, kann natürlich sehr ärgerlich sein, wenn ich ausmache, am Gartentisch Päckchen im Garten ablegen und der Paketbote macht das, dann kann auch der Wind vielleicht auch so mal Post davon wehen oder wird irgendwas nass. Also insofern hat der Händler dann ordnungsgemäß zugestellt und wenn die Ware dann defekt ist oder abhanden gekommen ist, dann habe ich persönlich Pech gehabt, dann bin ich schuld.
Und wenn ich jetzt als Nachbar beispielsweise so ein Paket annehme, ohne dass das vorher vertraglich geregelt wurde und dann ist am Ende vielleicht irgendwas kaputt und so weiter, wie sieht es dann aus?
Das ist relativ kritisch und dann habe ich als, ja eigentlich nicht Käufer, sondern nur netter Nachbar, wirklich schlechte Karten, weil mit meiner Unterschrift bestätige ich ja, dass dieses Päckchen ordnungsgemäß angekommen ist und ich weiß natürlich nicht, was da drin ist. Vielleicht wurde die Ming-Vase, die da drin schlecht verpackt wurde, dreimal hin und her geschmissen. Für mich schaut das Päckchen gut aus. Ich nehme es an, bestätige mit meiner Unterschrift, die Ware ist ordnungsgemäß bei mir als netten Nachbarn angekommen. Und ist jetzt die Ware tatsächlich kaputt, dann mache ich mich natürlich schadensersatzpflichtig.
Okay, also das heißt da einfach nochmal der Tipp, vorher drüber sprechen oder zumindest dann, wenn ein Paket offensichtlich beschädigt ist, das dann auch nicht annehmen, würde man ja bei einer Ware, die man selber geschickt bekommt, dann auch nicht machen unbedingt.
Ja, prinzipiell würde ich hier wirklich aufpassen und nicht bedenkenlos von allen Nachbarn die Päckchen annehmen. Wir haben mittlerweile ja auch die Beschwerdefälle immer häufiger, dass gerade von großen Versandriesen eine falsche Ware verschickt wird oder sogar gar keine oder durch böse Leute dort im Versandlager oder vielleicht auch durch irgendwelche Betrüger bei den Zustelldiensten die Ware ausgetauscht wurde. Und wenn ich aber mit der Unterschrift bestätige, dass dieses Päckchen ordnungsgemäß angekommen ist, dann habe ich natürlich als der Nachbar dann das Problem, mich damit rumzuschlagen, dass vielleicht ich schuld wäre, dass die Ware dort nicht mehr in dem Paket ist. Also da wäre ich dann vorsichtig und wirklich nur für die Nachbarn auch ein Päckchen annehmen, die ich dann gut kenne.
Okay, anderes Thema noch kurz. Ein Klassiker unter Geschenken sind ja auch immer Gutscheine, ne? Und wenn ich die jetzt bestelle, verschenke, dann tauchen ja auch noch ein paar Fragen auf, nämlich beispielsweise, wenn dann Namen genannt sind, gelten die Gutscheine dann immer für die Menschen, die dann namentlich auch genannt sind oder können die weitergegeben werden?
Also die Namensnennung ist ja nur eine persönliche Note, die auf diesem Gutschein für eine persönliche Ansprache sorgen soll. Aber der Gutschein gilt natürlich auch so. Grundsätzlich wollen die Unternehmen ja auch ihren Absatz fördern und die Ware oder Dienstleistung verkaufen. Und wer das in Anspruch nimmt, ist diesen Firmen egal. Eine Ausnahme wäre natürlich, wenn ich einen Gutschein verschenke, der an eine bestimmte Personengruppe gebunden ist. Also ich kann einen Bungee-Sprung nicht an ein minderjähriges Kind übertragen. Genauso gut die Miete eines Fahrzeuges. Auch da sind bestimmte Altersgrenzen vorgesehen. Ähnlich ist es vielleicht auch, wenn ich einen Gutschein für ein Damenfitnessstudio verschenke. Da können wir beide dann auch nicht einfach den Gutschein einlösen.
Okay, das muss man dann bedenken. Aber so reine Wertgutscheine, also meinetwegen Einkaufsgutschein 50 Euro für Laden XY, lässt sich das ohne weiteres übertragen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, auf die ich vielleicht achten sollte, bevor ich sowas verschenke?
Eigentlich gibt es da relativ wenig zu bedenken. Also die Wertgutscheine sind ja auch sehr leicht einzulösen. Bei diesen reinen Wertgutscheinen ist ja auch eine Teileinlösung möglich. Dann erfolgt keine Auszahlung des Restbetrages. Der wird dann meistens auf dem Gutschein oder wenn es so digitale Karten sind, auf dem digitalen Gutschein quasi der Restbetrag vermerkt. Also das ist relativ unproblematisch. Allerdings, und das muss man sagen, bei Gutscheinen, die können auch befristet sein. Die Frist muss allerdings angemessen sein. Also das ist Voraussetzung. Und spätestens nach 3 Jahren verjährt dieser Anspruch aus diesem Gutschein.
Also wenn gar nichts draufsteht nach 3 Jahren, aber es könnte auch 2 Jahre draufstehen oder ist das dann nicht zulässig?
Also eine Befristung ist zulässig, allerdings brauchen wir hier einen sachlichen Grund. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit werden wieder viele Konzerttickets verschenkt. wenn natürlich diese Lieblingsband oder der Lieblingskünstler hier in Europa auf Tournee nur im nächsten Sommer ist, dann ist es ein sachlicher Grund, dass ich diesen Gutschein natürlich nur auf diese Zeit begrenze. Genauso gut der Freibad-Gutschein, der kann natürlich nur im Sommer gelten und nicht noch auch im Winter. Also das wären sachliche Gründe, warum man einen Gutschein zeitlich befristet. Das wäre zulässig. Allerdings, wenn ein Gutschein befristet ist, dann darf die Frist nicht zu kurz sein. Also ich als Kunde muss die Möglichkeit haben, diesen Gutschein auch einlösen zu können. Und wie gesagt, ich brauche einen Sachgrund, warum ich diesen befriste.
Okay, also einfach nur zu sagen, hey, dieser Gutschein gilt nur für ein Jahr oder für zwei, das geht so einfach nicht.
Das geht nur bei Gutscheinen, die vielleicht in Werbemaßnahmen hier durch die Unternehmen selbst verschenkt wurden. Also wenn das eine reine Werbemaßnahme war, um den Verkauf anzukurbeln, dann wäre so eine kurze Befristung zulässig. Wir sehen das oftmals auch bei Gaststätten, die machen neu auf und dann in den ersten zwei, drei Monaten nach der Eröffnung gilt beispielsweise ein Freigetränk oder das Essen für 50%. Dann kann man, wir haben wieder einen Sachgrund, tatsächlich befristen. Allerdings bei gekauften Gutscheinen ist es ganz, ganz schwierig.
Was mache ich denn, wenn ich so einen Gutschein, Wertgutschein habe und das Unternehmen, wo ich den einlösen möchte, gibt es nicht mehr, ist insolvent oder aus anderen Gründen nicht mehr am Markt? Und dann habe ich Pech gehabt oder was kann ich da machen?
Gehen wir mal von dem Fall aus, wir haben ein Nachfolgeunternehmen. Da muss man natürlich sehen, wurde die Firma im Gesamten gekauft. Der Name ist beispielsweise noch gleich, dann werde ich diesen Gutschein relativ wahrscheinlich auch bei diesem Nachfolgerunternehmer einlösen können. Da kommt es auch gar nicht drauf an, wer jetzt tatsächlich der Inhaber von diesem Store ist, sondern der Markenname, alles läuft ja weiter ohne Probleme. Anders sieht es natürlich aus, wenn der Vorgänger, sehen wir relativ häufig in der Gastronomie oder bei Fitnessstudios, da ist der Vorgänger pleite. Der hört auf, in den gleichen Räumlichkeiten wird zwar ein neues Studio betrieben oder ein neues Restaurant. Es wurden vielleicht auch die ganzen Gerätschaften hier aus der Insolvenzmasse gekauft, aber wir haben juristisch gesehen eine ganz andere Firma, die auch ganz anders im Handelsregister eingetragen ist. Es sind ganz andere Personen, die das da betreiben. Dann kann ich diesen Gutschein dort nicht mehr einlösen. Ich hätte nur noch die Möglichkeit, dass ich diesen Gutschein von der insolventen Firma tatsächlich dann bei der Insolvenztabelle anmelde. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da sind die Quoten relativ niedrig. Da sind wir im niedrigen einstelligen Bereich und da müsste der Gutschein schon sehr hoch gewesen sein, damit es sich überhaupt lohnt, dass ich hier einen Brief, Einwurf einschreiben, wegschicke, um meine Ansprüche geltend zu machen.
Okay, das ist also ein gewisses Restrisiko, was dann bleibt, wenn ich Gutscheine verschenke. Okay, ein Thema in dem Zusammenhang wäre, glaube ich, noch wichtig, unangenehm vielleicht, aber wichtig, wir hatten es vorher schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt natürlich auch Fake-Shops, ne? Nicht nur rund um Weihnachten, sondern das ganze Jahr über wird mit günstigen Angeboten gelockt. Es wird dann, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht vorgetäuscht. Der Laden wäre irgendwo in Hamburg oder Stuttgart oder sonst wo. In Wirklichkeit kommt die Ware aber woanders her. Aber es gibt auch ganz unseriöse Shops, da wird dann gezahlt und dann kommt gar nichts, ne?
Ja, also wir haben ja zwei Fake-Shop-Modelle. Du hast es ja gerade gesagt. Zum einen diese China-Shops, die eigentlich Fake-Ware verschicken. Ich gehe davon aus, ich habe eine hochwertige Qualitätsware und habe dann im Endeffekt Schrottware, also Fake-Ware. Aber ich bekomme ja immerhin noch was, auch wenn es vielleicht nicht ganz so toll ist. Aber die klassischen Fake-Shops sind diejenigen, die nach einer Vorkasse überhaupt nichts verschicken. Und die sind natürlich saisonal sehr gut aufgestellt. Im Sommer gibt es dann Fake-Reiseseiten vor Weihnachten, wenn jetzt Black Friday und Co. ist oder die Cyber Week, dann werden vielleicht vornehmlich irgendwelche Elektronikartikel zu super günstigen Preisen angeboten. Dort werden dann Waren angeboten, die vielleicht überall ausverkauft sind. Beispiel wieder diese Spielebox, die vor Weihnachten regelmäßig immer ausverkauft ist, schon die letzten Jahre. Also das sind solche typischen Fake-Shops, wie wir sie dann das ganze Jahr leider immer wieder sehen.
Okay, wenn ich dann online einkaufen will, ja, auf was kann ich achten? Was gibt es für Warnsignale, dass das dann doch ein Fake-Shop sein könnte, an den ich da geraten bin?
Also es gibt verschiedene Warnsignale, auf die ich einmal achten kann. Es fängt ja eigentlich schon beim Domainnamen an, dass ich einfach mal den Domainnamen vergleiche mit den Produkten, die hier verkauft werden. Wir haben ja tatsächlich schon Fälle gehabt, bei denen der Malermeister plötzlich Luxushandtaschen verkauft hat. Das wäre ein bisschen atypisch und da sollte man dann die Finger davon lassen. Ein Indiz sind natürlich auch immer extrem niedrige Preise, wenn irgendwelche Produkte wie ein beliebtes Smartphone oder die Spielebox angeblich noch verfügbar sind, obwohl wir eigentlich schon eine monatelange Vorbestellung haben und in allen bekannten etablierten Shops das Produkt ausverkauft wird, da sollte man dann tatsächlich aufpassen. Auch wenn Shops relativ jung am Markt sind, aber schon Hunderttausende positive Bewertungen haben, die sind einfach nur gekauft, also das kann auch nicht sein. Natürlich das Impressum, passt das Impressum, stimmen da vielleicht die ganzen Adressdaten, wie findet die Kommunikation statt, habe ich üblich vielleicht auch sogar ein Ladenlokal, wo ich mir diesen neuen Laden auch mal anschauen kann, oder ist die Kommunikation, und das ist mittlerweile recht häufig über WhatsApp und Co., gerade im Social Media Bereich, wenn Influencer auf bestimmte neue, tolle Shops hinweisen, dann müssen wir leider feststellen, das sind relativ häufig Fake-Shops, also das ist immer mal so ein Indiz, oder auch wenn ich die Seite mir anschaue und dann sehe, im ersten Moment ist die Seite mal an mich als Deutschen adressiert. Die Eingangsseite ist auf Deutsch, aber die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Englisch, die Rücksendebedingungen plötzlich auf Französisch oder dann finde ich vielleicht nochmal in Mandarin geschrieben irgendwelche Rücksendeinformationen. Also wenn die Sprache hier auf verschiedenen Seiten unterschiedlich ist oder auch vom Sprachstil hier vielleicht der Eindruck erweckt wird, dass bestimmte, ich sag mal, ganze Satzelemente irgendwo zusammengeklaut wurden von anderen Seiten. Und eigentlich das untrüglichste Zeichen ist das, wenn die Seite, auch wenn sie noch so gut gemacht ist, bei zahlreichen Bezahlmethoden am Ende dann eine Direktbezahlungsmethode nur noch anzeigt und ich als Kunde keinen Käuferschutz habe. Also ich kann nicht die typischen Bezahlmethoden wählen, sondern es wird irgendwie so eine Direktbezahlungsmethode über einen Online-Bezahldienst ohne Käuferschutz angeboten oder ganz freche Pop-ups finden wir dann immer. Ups, deine Bestellung ist schon versandfertig und wir haben gemerkt, beim Bezahlvorgang ist irgendwas schiefgelaufen. Bitte überweise doch direkt hierhin und dann vielleicht auch noch mit einer georgischen oder russischen Bankadresse oder irgendwas. Also da, wo man einfach mal aufpassen muss und davon ausgehen kann, dass der Geschäftssitz eigentlich nicht mit dem Rest zusammenpasst und das Geld dann unwiderruflich weg ist.
Gut, das sind so wichtige Merkmale, worauf ich selber achten kann. Tatsächlich gibt es aber einige Shops, die wirklich gut gemacht sind. Ne? Was habe ich da noch für Möglichkeiten?
Also ich würde natürlich dazu raten, mich im Vorfeld über den Online-Shop recht gut zu informieren und eine erste Einschätzung, ob überhaupt so ein Shop seriös ist oder nicht, wäre einfach unseren Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentralen zu nutzen. Das ist ein kostenloses Legal-Tech-Tool. Wir greifen hier auf verschiedenste Datenbanken zurück und dann wird im Endeffekt verifiziert, anhand verschiedenster Parameter, ist dieser Shop seriös? Da wird unter anderem ja sogar auch nachgeprüft, ist der Geschäftsführer, der da angegeben ist, irgendwo schon anders negativ aufgefallen? Stimmt die Handelsregisternummer? Und wo ist die Seite überhaupt gehostet? Seit wann gibt es die Seite? Also da gibt es ganz viele Parameter, die dort abgeprüft werden und dann ganz simpel nach dem Ampelsystem bekommst du dann ausgespielt, rot, lieber die Finger davon lassen, grün ist relativ unproblematisch, da wurde nichts oder nur wenig gefunden, sodass man davon ausgehen kann, dass die Seite dann wahrscheinlich seriös ist.
Das ist auf jeden Fall eine gute erste Einschätzung, die man sich da holen kann, um da ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes hier, unseren Fake-Shop-Finder, findet man aber auch bei uns auf der Webseite. Wenn es denn dann doch passiert ist und ich bin auf einen Fake-Shop reingefallen, vielleicht nochmal zum Abschluss schnell, was sind so die wichtigsten Tipps, wie kann ich sofort handeln, was kann ich tun?
Wichtig ist, dass du schnell und tatsächlich sofort handelst. Sofort die Bank informieren, selbst wenn man eine Überweisung schon freigegeben hat, dann kann diese in manchen Fällen sogar noch gestoppt werden. Also wir bekommen, es ist zwar nicht häufig der Fall, aber doch immer wieder auch die Rückmeldung, weil jemand schnell die Bank informiert hat, wurde tatsächlich die Zahlung gestoppt. Aber auch Anzeige bei der Polizei erstatten, Belege sichern, auch beim Bestellvorgang Screenshots machen, auch im Kontoauszug, wenn da irgendwo Geld abgeflossen ist. Das kann man mittlerweile auch ganz bequem online machen. Also ich muss nicht auf eine Polizeiwache gehen. Es gibt die Online-Wache der Polizei Baden-Württemberg oder über online-strafanzeige.de. Dort kann man dann mit wenigen Klicks, ich sag mal in 5 bis 10 Minuten tatsächlich online eine Strafanzeige stellen. Wenn man diese beiden Punkte schon beachtet hat, dann ist es natürlich immer ganz schön, wenn wir auch als Verbraucherzentrale informiert werden, weil wir ja solche Fälle sammeln und andere Verbraucher dann auch warnen. Wer jetzt mit Kreditkarte bezahlt hat, der kann im Nachgang das Chargeback-Verfahren anstrengen. Das ist ein Antrag über die Bank, um das Geld zurückzubekommen. Auch andere Zahlungsdienste, also so Online-Bezahldienste wie Klarna, PayPal und Co., die gewähren zwar offiziell einen Käuferschutz, allerdings muss man da auch ehrlicherweise sagen, das ist eine freiwillige Leistung und hier wird manchmal das Geld zurückerstattet, manchmal auch nicht. Wir sehen da nicht so ein richtiges System, weil ich kann jetzt als Verbraucherschützer nicht sagen, ist der Kaufpreis sehr hoch oder sehr niedrig, dann bezahlt dieser Bezahldienst. Da gibt es irgendwelche anderen Parameter, Vielleicht, wie oft habe ich diesen Zahldienst genutzt? Wie bin ich als positiver Kunde bei diesen Online-Bezahldiensten bekannt? Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, manchmal wird er gewährt, der Käuferschutz, und manchmal auch nicht.
Okay, also das Wichtigste würde ich nochmal zusammenfassen, ne? Nach Möglichkeit nicht vorab bezahlen, dann ist die Gefahr groß, dass das Geld weg ist, wenn man keinen Käuferschutz oder kein Chargeback-Verfahren hat, das man nutzen kann, und tatsächlich vorher schauen, Factshopfinder nutzen, und wenn es passiert ist, einfach schnell reagieren, dann hat man die größte Chance, noch Geld zurückzubekommen.
Genau, es ist wichtig, möglichst schnell zu reagieren, und für Zukünftiges halt im Endeffekt den Online-Shop immer erst prüfen, ob der Shop auch seriös ist.
Okay, Oliver, vielen Dank. Das waren sehr viele wertvolle und, ich glaube, wichtige Tipps, nicht nur für die Weihnachtszeit, sondern für den Online-Einkauf sozusagen das ganze Jahr über. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ist ja nicht nur vor Weihnachten auch wichtig, seine Rechte zu kennen, sondern, wie du sagst, auch ganzjährlich wird ja oftmals was verschenkt, aber auch bestellt. Und insofern, diese Tipps, die gelten ja generell auch für jede Art von Kauf während dem Jahr.
Ganz genau. Und wenn es Probleme, Fragen gibt, dann kann man sich natürlich auch gerne an uns, an die Verbraucherzentrale wenden, über die Webseite oder über unsere Beratung. Wir verlinken wie immer in den Shownotes dieser Folge alles Wichtige rund um das Thema Online-Shopping, Geschenke-Shopping, worauf kann man achten. Den Fake-Shop-Finder verlinken wir. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie eine Bewertung da, erzählen Sie es gerne weiter. Hören Sie das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss.